Finance on Air, der WTS Advisory Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability on Air. Mein Name ist Nora Lindner und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Stuttgart. In unserer Podcast-Reihe möchten wir über spannende Entwicklungen rund um das Thema ESG-Reporting sprechen. Am Ende der letzten Folge sind wir bei einem wichtigen Meilenstein stehen geblieben, nämlich der sogenannten CSR-Richtlinie. Und heute möchte ich unseren zweiten Experten begrüßen, den Gregor. Hallo Gregor, stell dich doch einfach mal kurz ein bisschen vor.
Vielen Dank, freue mich heute hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Gregor Krottel, ich bin Senior Consultant bei der WTS Advisory und in der Vergangenheit habe ich mich wie viele andere meiner Kollegen mit der klassischen Finanzberichterstattung beschäftigt. Zum Beispiel haben wir Unternehmen unterstützt bei der Umstellung von HGB auf IFRS. Und seit circa einem Jahr beschäftige ich mich intensiv mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. nicht finanziellen Erklärungen, wie es im HGB-Sprech heißt, und insbesondere der EU-Taxonomie. Ich habe für mich ganz persönlich gemerkt, dass dieser Bereich für mich einfach sinnstiftender ist.
Ja, Gregor, schön, dass du da bist. Wir möchten heute also konkret mehr über die CSR-Richtlinie erfahren. Was war denn nun ausschlaggebend für die Verabschiedung der CSR-Richtlinie des EU-Parlaments in 2014?
Ja, da ist vor allem eine Sache zu nennen. Es gab eine sogenannte EU-Strategie 2011-2014 für die soziale Verantwortung der Unternehmen. Und die bildet so ein bisschen die Grundlage. Das Ganze war eine Mitteilung der EU-Kommission an das Parlament und den Rat. Also war im Prinzip ein Strategiepapier, könnte man auch sagen. Mhm. Und das Ganze hat einen Paradigmenwechsel dargestellt. Warum? Weil die EU ihr früheres Verständnis von Freiwilligkeit im Grunde genommen revidiert hat und stärker auf die Verantwortung von Unternehmen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft abgestellt hat.
Okay, das war sozusagen die Basis der CSR-Richtlinie.
Genau, und wie von Werner letztes Mal angesprochen, die EMAS als Vorläufer war eben noch auf freiwilliger Basis. Aber lass mich vielleicht an der Stelle kurz ein paar Begriffe erklären. Wir haben die CSR-Richtlinie, die im Deutschen so genannt wird. Im Englischen nennen wir die NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Das heißt, NFRD und CSR-Richtlinie sind erstmal gleichbedeutend. Wir werden später nochmal über die Überarbeitung der CSR-Richtlinie sprechen, die sich dann CSRD nennen. Deswegen an der Stelle wichtig, die Begriffe auseinanderzuhalten. Ziel der CSR-Richtlinie war es, Transparenz über ökologische und soziale Aspekte von Unternehmen in der EU zu erhöhen.
Okay, und durch ja sozusagen die Offenlegungspflicht, die sich jetzt für die Unternehmen durch die nicht finanzielle Berichterstattung ergibt, habe ich so das Gefühl, man möchte so ein bisschen den Druck oder den Anreiz schaffen, dass Unternehmen halt einfach nicht mehr da drum rumkommen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.
Das ist genau das Ziel, Entwicklung von Konzepten, Strategien und Maßnahmen, die eben dazu beitragen, eine EU-weite Transparenz der Sozial- und Umweltberichterstattung zu verbessern. Außerdem eine Verbesserung der Vergleichbarkeit, auch für die Investoren und auch eine Erleichterung für Verbraucher für ihre Entscheidungen.
Okay, dann lass uns jetzt vielleicht mal zunächst näher auf den Anwendungsbereich der CSR-Richtlinie eingehen. Wann ist die Richtlinie denn in Kraft getreten genau?
Genau, du hattest es ja eingangs schon erwähnt. In Kraft getreten ist das Ganze 2014 und erstmalige Anwendung findet für alle Berichtsperioden ab 2017 statt. Das Ganze ist eine Richtlinie und keine Verordnung. Das heißt, Richtlinien müssen immer in nationales Gesetz gegossen werden. Dafür gibt es eine Umsetzungsfrist von 2 Jahren. Und in Deutschland wurde die CSR-Richtlinie in deutsches Recht mit dem sogenannten CSA-Richtlinienumsetzungsgesetz verankert. Und das Ganze ist eben im HGB, im Lagebericht sozusagen verankert.
Mhm. Und welche Unternehmen müssen die Richtlinie jetzt genau anwenden?
Anwenderkreis sind alle großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, Banken, Versicherungen, die im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmer haben. Warum sage ich das mit den 500 Arbeitnehmern so explizit dazu? Im HGB kennen wir die Größenklassen der Unternehmen und hier wurde eben dieses Wesensmerkmal von großen Unternehmen nochmal gesteigert um 500 Mitarbeiter. Eigentlich steht in dem 267 HGB nur 250 Mitarbeiter.
Okay, also das heißt, ja, vom Gefühl her sind es ja wirklich schon einige Unternehmen, die unter die Berichtspflicht fallen. Hast du irgendwie so ein Gefühl? Kannst du abschätzen, wie viele Unternehmen das in Deutschland sind?
Ja, das sind so derzeit circa 500 Unternehmen in Deutschland.
Okay, ja, ist ja echt wirklich eine Menge. Ja, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen genauer auf die Inhalte eingehen. Welche Informationen müssen Unternehmen denn genau offenlegen?
Im Rahmen der CSR sind über Nachhaltigkeitsbelange zu berichten. Und Nachhaltigkeitsbelange in dem Zusammenhang bedeutet eben über Umwelt-, Sozial-, Arbeitnehmerbelange sowie Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das heißt, die Unternehmen müssen zunächst mal ihr Geschäftsmodell erläutern, verfolgte Konzepte und Ergebnisse dieser Konzepte beschreiben und wie sie auch diese Konzepte einhalten. Darüber hinaus auch wesentliche Risiken und deren Handhabung beschreiben, die negative Auswirkungen haben können auf eben die angesprochenen Nachhaltigkeitsbelange. Und dazu müssen auch bedeutsame nicht finanzielle Leistungsindikatoren oder KPIs berichtet werden. Und das sind zum Beispiel bei den Umweltbelangen sowas wie Treibhausgasemissionen, CO2-Fußabdruck, Wasserverbrauch, Luftverschmutzung etc.
Und neben diesen ganzen Umweltbelangen, welche Themen müssen Unternehmen noch berichten?
Ja, wie bereits erwähnt, Arbeitnehmerbelange zum Beispiel. Da geht es um Kennzahlen wie Geschlechtergleichstellung, Diversitätskonzepte und so weiter. Im Sozialbereich eben der Dialog auf kommunaler und regionaler Ebene. Bei den Menschenrechten eben auch Beschreibungen und Angaben, wie ich Menschenrechtsverletzungen vermeide. Oder bei der Bekämpfung und Korruption müssen die Unternehmen beschreiben, welche Instrumente sie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung einsetzen.
Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die zu diesen Inhalten jetzt eigentlich keine Konzepte vorliegen haben. Wie machen die das dann? Wie berichten die über diese Themen?
Ja, guter Punkt. Da gibt es diesen sogenannten Comply-or-Explain-Ansatz. Also entweder ich habe eben ein Konzept und halte das ein, oder ich muss eben begründen, warum ich keine Konzepte habe oder warum die für mein Unternehmen nicht einschlägig sind. Und bei der Art und Weise, wie ich das dann zu berichten habe, kann man sich auch an nationalen, europäischen oder internationalen Rahmenwerken orientieren. Ich hatte schon eingangs erwähnt, die OECD-Leitsätze, die GRI, oder in der letzten Folge hatte der Werner auch über die EMAS gesprochen. Außerdem, ganz wichtig bei der CSR-Richtlinie, ist das Wesentlichkeitskonzept. Da gibt es das sogenannte Outside-In- und Inside-Out-Perspektive. Aber das wollen wir nochmal in einer gesonderten Folge dann besprechen.
Genau, und ein Ziel der EU war ja jetzt sozusagen die Transparenz zu verbessern durch die nicht finanzielle Berichterstattung. Wie werden die Berichte der Unternehmen denn veröffentlicht und sind die auch prüfungspflichtig oder wie genau sieht es aus?
Also ich kann mich im Prinzip entscheiden, möchte ich die nicht finanziellen Informationen in den Lagebericht integrieren, dann sprechen wir von so einem sogenannten integrierten Bericht, oder ich kann es eben auch als gesonderten Bericht veröffentlichen. Bei der Prüfpflicht ist ganz interessant, in 2017 wurde das Aktiengesetz dafür geändert, wonach der Aufsichtsrat diesen nicht finanziellen Bericht zu prüfen hat. In der Praxis hat sich dabei bewährt, dass der Aufsichtsrat meistens dann wiederum einen externen Prüfer beauftragt, diese Berichte zu prüfen.
Okay, also es hört sich ja mal wieder, sag ich mal, nach einem super Mehraufwand für die Unternehmen an. Ja, wie würdest du denn die Herausforderungen jetzt für die Unternehmen einschätzen, für die Umsetzung der CSR-Richtlinie?
Ja, das ist im Grunde genommen nicht anders wie bei anderen neuen Regularien oder Pflichten. Ich muss eben zunächst mal Prozesse zur Bereitstellung der Informationen definieren und aufbauen. Ich muss darüber hinaus auch die notwendigen Reporting-Strukturen aufbauen und das Ganze kann auch sehr kosten- und zeitaufwendig sein.
Ja, so schnell wie die Zeit auch immer vergeht, sind ja auch bereits jetzt schon wieder 8 Jahre vergangen, seit sozusagen die Richtlinie verabschiedet wurde. Wo lagen denn jetzt in dieser Zeit die Hauptkritikpunkte an der Richtlinie, also sowohl für die Unternehmen wie jetzt auch für die Verbraucher?
Ja, das ist im Grunde genommen die angesprochenen Punkte, die wir bereits hatten. Also was oft kritisiert wurde, war die mangelnde Vergleichbarkeit, auch von Umfang und Struktur der Berichte. Das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass es den Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung gibt und kein einheitliches Berichtsformat, das wiederum zusammenhängt mit, dass als Richtlinie ausgestaltet ist und die nationalen Gesetzgeber im Grunde genommen das in nationales Recht überführt haben. Und auch jeder Staat ist selbst für die Umsetzung und Kontrolle verantwortlich. Und weitere Kritikpunkte lassen sich eben auch aus den Erwägungsgründen für die neue CSRD-Richtlinie ziehen, also die sozusagen die Überarbeitung der aktuellen CSR-Richtlinie. Und hier wurde einfach festgestellt, dass die Qualität der Informationen sich nicht in ausreichendem Maß verbessert haben und die Berichtspflichten der CSR-Richtlinie nicht in Einklang stehen mit den Zielen des EU-Green Deals. Zumindest ist das die Meinung der EU-Kommission.
Ja, ist auch sicherlich nicht einfach, diese Riesenmasse an Informationen zu vergleichen und sinnvoll auszulesen, sage ich mal. Vor allem, wenn es jetzt hier wieder große Unterschiede in der Offenlegung gibt. Wie würdest du denn die inhaltliche Qualität der Information einschätzen, die es bislang gibt?
Ja, also da ist auch wieder das Thema Prüfungspflicht zu nennen und die Kluft zwischen finanzieller und nicht finanzieller Berichterstattung, die ist eben nach wie vor gegeben. Ich hatte auch schon angesprochen den Comply or Explain-Ansatz, das heißt, Unternehmen müssen eben nicht zu allen Bereichen Stellung beziehen, solange sie eben begründet erläutern können, warum sie das nicht tun. Und das führt natürlich auch so ein Stück weit zu einem Cherry-Picking, wie man im Englischen sagt, dass man eben nur positive, nicht finanzielle Informationen offenlegt.
Also ich finde die Kritikpunkte, die du ansprichst, machen auf jeden Fall Sinn. Ich möchte jetzt abschließend noch eine Frage an dich stellen. Findest du, dass die Ziele der EU mit der Einführung der CSR-Richtlinie nun geglückt sind oder eher nicht?
Ja, ich glaube, was auf jeden Fall positiv zu bewerten ist, dass durch diese Richtlinie die Unternehmen dazu aufgefordert worden sind, sich mit Fragestellungen der Nachhaltigkeit in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit auseinanderzusetzen. Jetzt kann man sicherlich darüber streiten, wie ernsthaftig sich Unternehmen mit ihren Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen. Und das ist sicherlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz, die CSR-Richtlinie war zu ihrem damaligen Zeitpunkt durchaus ein wichtiger Meilenstein und hat sicherlich dazu beigetragen, eine nachhaltigere Entwicklung voranzutreiben. Aber wie bereits angesprochen, müssen die Anforderungen explizit formuliert und durch einheitliche Berichtsstandards vergleichbarer gemacht werden.
Ja, vielen Dank, Gregor, für deine Einschätzung. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Folgen auch noch mal mehr auf die Kritikpunkte eingehen werden. Allerdings wollen wir sozusagen in der nächsten Folge chronologisch weiterblicken und euch etwas über die 17 SDGs der Vereinigten Nationen erzählen. Aber ja, wie gesagt, Gregor, vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank, auch von meiner Seite.
Das war Sustainability on Air. Bei Fragen und Anregungen zum Podcast können Sie uns gerne eine Mail an podcast-advisory@wts.de schreiben. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
Finance on Air, der WTS Advisory Podcast.